Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Professor Thomas Kapapa. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Das ist schon eine ganze Weile her. Sie sind Neurochirurg am Universitätsklinikum in Ulm. Ich habe mal nachgesehen, im September vergangenen Jahres hatten wir den ersten Kontakt, um einen Termin zu vereinbaren. Und dann hatten wir noch mal verschieben müssen aus aktuellem Anlass. Und dann hatten Sie geschrieben, Verschiebung ist nicht schlimm. Leben ist das, was man plant und dann doch passiert.
Genau.
Den Satz fand ich sehr schön und ich glaube, er passt auch auf die aktuelle Situation. Ist das so ein Satz, eine Haltung, mit der Sie persönlich durchs Leben gehen?
Ja, tatsächlich. Ich habe in meiner Jugend immer angefangen, Dinge zu planen und war dann immer enttäuscht, wenn sie nicht eingetreten sind. Aber ich habe dann irgendwann erfahren, dass Änderung zum Leben dazugehört. Und wenn man dann glücklich leben möchte, dann muss man das akzeptieren. Und daher ist das so ein Spruch, der mich durchs Leben begleitet.
Ja, Pläne sind dazu da, sie über den Haufen zu schmeißen.
Genau, sie zu überdenken und neue, bessere Pläne zu schaffen.
Ja. Um das Thema Corona-Krise kommen wir nicht drumherum. Jetzt gab es auch gestern Meldungen am Universitätsklinikum in Ulm, habe es sehr lange Warteschlangen gegeben. Patienten waren zum Beispiel von überlasteten Hausärzten ins Klinikum geschickt worden. Bekommen Sie davon etwas mit?
Ich habe das große Glück, an einem Universitätsklinikum in Deutschland zu arbeiten, einer höchsten Versorgungsstufe. Wir sind dazu ausgestattet, einen Massenanfall von Verletzten zu versorgen und wir sind auch gut gerüstet, mit dieser Krise umzugehen. Wir haben schon vor anderthalb Wochen angefangen, uns darauf einzustellen. Wir haben die Struktur, die Patienten zu versorgen, aber dennoch muss diese Struktur einfach erstmal nochmal anlaufen und wir sind gerade dabei. Wir sind gut gerüstet. Ich denke, eine dreistündige Wartezeit in dieser Situation ist noch zu vertreten. Wir wissen, dass das für einzelne Patienten sicherlich etwas ist, was verbesserungswürdig sein könnte. Aber in der Anzahl der Patienten, die wir zum Beispiel gestern versorgt haben, ist das eine gute Zahl meines Erachtens nach.
Sind Sie denn, wenn Sie auch mit dieser Haltung, die wir gerade angesprochen haben, durchs Leben gehen, sind Sie von dem Ausbruch einer Pandemie überrascht?
Ganz ehrlich gesagt bin ich das schon. Wenn ich so überlege, wie das noch vor 3-4 Wochen war, ich habe mit einem Kollegen aus Mannheim telefoniert, da sprachen wir noch über wissenschaftliche Konferenzen, die wir jetzt Ende März abhalten wollten und April. Da war das doch gar nicht so im Gedankengut, dass wir tatsächlich jetzt da einen Abbruch planen müssen. Das sind Entwicklungen gewesen, die sehr, sehr schnell erfolgten, aber nun mal notwendig sein müssten. Und jetzt in dieser Phase der Gedankenänderung ist das aber in uns aufgegangen.
Ich glaube, das müssen viele von uns zugeben, dass wir es anfangs erstmal falsch eingeordnet haben. Jetzt gerade gibt es auch immer noch viele Jugendliche insbesondere, die noch Corona-Partys veranstalten. Gestern Abend in Freiburg waren zum Beispiel viele Einsätze der Polizei und da zeigten sich die Jugendlichen teilweise sehr uneinsichtig. Was sagen Sie dazu?
Ja, gestern gab es eine Ansprache der Kanzlerin. Ich fand das zusammenfassend ganz gut. Ich glaube, sie sprach an Abstand, Anstand und Verzicht. Das muss, glaube ich, noch weiter in die Köpfe kommen, denn dieser Überraschungsmoment ist vielleicht noch nicht bei allen durchgekommen. Dieses Rationale, die Notwendigkeit ist, glaube ich, noch nicht überall angekommen. Ich spreche als Arzt und Mediziner und muss einfach sagen, dass diese Erkrankung betrifft alle. Einigen schwerer, andere noch schwerer und einige tödlich. Und wir können uns nicht davon ausnehmen, dass wir sagen, uns betrifft das nicht. Es betrifft die gesamte Gesellschaft, es betrifft die gesamte Menschheit. Und die Vernunft muss einfach bei allen einkehren. Und wir sind verantwortlich für uns alle selber, aber natürlich auch für den Menschen, der neben uns wohnt, neben uns lebt.
Sie arbeiten viel mit jungen Menschen auch zusammen, haben da studentische Projekte. Wie lässt sich das denn insbesondere einer jungen Generation gut vermitteln?
Ich denke, man muss direkt und ehrlich im Umgang sein, das ist so mein Motto. Vieles, was wir versuchen, zwischen den Zeilen zu vermitteln, kommt manchmal nicht so an, wie wir es sollten. Man sollte keine Angst verbreiten, man sollte keine Panik verbreiten, aber man sollte ganz klar Fakten und sachlich argumentieren und einfach auch darstellen, wie es tatsächlich ist, also Einblicke geben. Und das kann man tatsächlich, wenn man mal mit offenen Augen die Nachrichten anguckt und einfach auch mal ins Ausland guckt, wie ist es in China, wie ist es in Italien. Das ist nicht einfach irgendetwas, das ist Realität.
Inwiefern ist Ihr Alltag denn seit dem Ausbruch der Corona-Krise ein anderer?
Meinen Sie das beruflich oder privat? Es dreht sich viel.
Ich dachte erstmal beruflich, ja.
Es dreht sich viel jetzt um Corona. Wir sind jetzt im Klinikum bestrebt, die Patienten, die jetzt auf uns zukommen, zu erwarten. Das bedeutet, wir rechnen mit Patienten mit Lungenerkrankungen, Patienten, die einen hohen intensivmedizinischen Bedarf haben. Dahingehend ist jetzt das Klinikum ausgerichtet. Das bedeutet, dass wir eine Einschränkung A im Besucherverkehr haben, aber auch im Patientenverkehr, dass wir unsere Aktivität tatsächlich auf die Notfälle ausrichten. Ein elektives Programm, also Patienten, die geplant zu uns kommen, die wir verschieben können, die werden tatsächlich zu einem späteren Zeitpunkt behandelt. Wir rechnen mit einer großen Anzahl von Patienten, die wir so behandeln müssen. Und dahingehend konzentriert sich auch unser Handeln. Ich als Chirurg kann Corona nicht operativ behandeln, daher reduziert sich jetzt gerade mein Arbeitsbereich, aber ich bin trotzdem da und unterstütze das intensivmedizinische Team in unserer Klinik.
Wie sieht da Ihre Unterstützung aus?
Unsere Unterstützung sieht daraus, dass wir uns bereithalten, zum Beispiel in der Notaufnahme mitzuhelfen, in der sogenannten zentralen Notaufnahme, dass wir bereit sind, unsere Arbeitskraft auf der Intensivstation bereitzustellen. Selbst wenn Ärzte nicht Intensivmediziner sind, können sie mit ihrer medizinischen Tätigkeit aber trotzdem auf der Intensivstation helfen und normale Tätigkeiten dort verbringen. Das heißt, dort stehen wir bereit und dort helfen wir mit.
3200 Intensivbetten gibt es nach Angaben der Krankenhausgesellschaft in Baden-Württemberg. 80% seien aktuell belegt. Wie sieht es an der Uniklinik in Ulm gerade aus?
Ich habe die genauen Zahlen jetzt nicht parat, aber es ist dazu, dass wir die Intensivkapazitäten tatsächlich aufstocken konnten. Wir haben eine Konzentrierung der Intensivkapazitäten für Patienten, die wir erwarten mit Corona-Erkrankung, aber haben auch eine Kapazität geschaffen für Patienten, die nun mal nicht Corona-assoziiert sind und trotzdem noch einen Unfall haben, die trotzdem noch schwere Verletzungen haben. Die können wir natürlich auch noch weiter versorgen. Das heißt, wir stehen den Patienten weiterhin zur Verfügung und eine Aufstockung ist somit erfolgt und wir stehen bereit.
Sie helfen Menschen mit Bandscheibenvorfällen, mit Tumoren im Kopf beispielsweise. Wie viele von Ihren Operationen konnten Sie verschieben?
Ich schätze mal, es ist eine grobe Schätzung, dass wir tatsächlich 60% unserer Patienten verschieben konnten. Das sind natürlich Patienten, die Beschwerden haben, das sind Patienten, die Schmerzen haben. Da sind wir auf das Wohlwollen und das Verständnis dieser Patienten auch mit angewiesen, dass sie sagen, okay, in dieser Situation trete ich mit meinem Anliegen zurück, um schwerer erkrankte Patienten den Vortritt zu lassen. Wir haben aber auch dringliche Patienten, und das ist der Rest der Patienten, dringliche Patienten, die wir tatsächlich weiterhin behandeln müssen, bei denen ein Aufschub eine Einschränkung der Gesundheit und des Wohlbefindens bedeutet. Und die Patienten behandeln wir tatsächlich weiter. Das ist zum Beispiel auch der akute Bandscheibenvorfall, der halt schmerzhaft ist, der halt eine Einschränkung bedeutet. Da kann man nicht mehr dann zum Einkaufen gehen oder sonst sich im Haus bewegen. Die behandeln wir weiter.
Einfach wichtig, da auch Hilfe zu bekommen. Genau. Und Sie selbst wissen, was es bedeutet, Patient zu sein, denn Sie sitzen seit Ihrer Kindheit im Rollstuhl. Wenn Sie sich selbst beschreiben, was ist Ihnen da ganz persönlich besonders wichtig?
Also mir ist ganz besonders wichtig, dass in Bezug auf den Rollstuhl ich froh und dankbar bin, in dieser Gesellschaft diese Einschränkung zu erleben, weil ich glaube, dass es gerade diese Gesellschaft auch ist, die es mir erlaubt hat, meine Ziele zu erreichen, meine Wünsche zu erfüllen. Und das fängt nicht nur dabei an, dass es einen abgesenkten Bürgersteig gibt, das sind die Barrieren, die außen an der Infrastruktur sind, sondern es gibt wenig Barrieren, es gibt sie, aber es gibt wenig Barrieren in den Köpfen der Menschen. Und das ist ein Charakteristikum dieser Gesellschaft, was es mir leicht macht, mit meiner Einschränkung einfach hier zu leben.
Tatsächlich? Gibt es wenig Barrieren? Haben Sie da nichts erlebt?
Ich sage ja, es gibt sie. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es in anderen Ländern, in anderen Gesellschaften, und ich habe den Vergleich zum Beispiel mit Afrika, doch deutlich andere und höhere Barrieren gibt. Zum Beispiel die Barriere, dass man sagt, Behinderung darf nicht sein. Einschränkung darf nicht sein. Ein Rollstuhlfahrer darf in der Öffentlichkeit nicht gesehen werden. Das sind viel größere Barrieren, als wir sie oder ich sie hier in unserer Gesellschaft kennengelernt habe.
Sie sind häufig in Malawi und unterstützen da Projekte. Sie betreiben dort auch Lehre. Erleben Sie das dort dann anders? Weil ich könnte mir vorstellen, dort haben Sie doch eine besondere Vorbildfunktion.
Ja, die Herausforderung an dem Vorbild ist halt, dass man als Vorbild auch gilt und selten als Beispiel, was man tatsächlich greifen kann, was man tatsächlich nachahmen kann, was es auch einfach ist nachzuahmen. Es gibt so diesen Spruch, einer von Millionen, ne? Das Beispiel möchte ich gerne sein, aber die Umsetzung, die Idee, die muss in einem jeden selbst irgendwo erfolgen. Und dafür braucht man dann die Motivation und die Kraft zu sagen, okay, ich stelle mich diesen Barrieren und den Herausforderungen. Das ist in manchen Gesellschaften schwierig. Und wie gesagt, in unserer Gesellschaft erachte ich das als deutlich einfacher.
Dennoch haben Sie einen ganz besonders ausgeprägten Willen, dann auch Ihr Ziel, Neurochirurg zu werden, umzusetzen?
Ja, vielen Dank, dass Sie das so freundlich formuliert haben. Mein Vater hat immer gesagt, ich habe einen Dickkopf. Ja, ich mache das natürlich nicht nur der eigenen Sache wegen, sondern weil ich, weil es mir einfach auch Spaß macht und ich da Erfüllung drin habe. Viele sagen immer, ich arbeite zu viel. Das tue ich vielleicht absolut auch, aber relativ für mich persönlich ist das etwas, was ich gerne mache. Das ist etwas, was schwierig ist. Operationen sind für jeden Operateur manchmal schwierig und für mich dann auch. Aber ich ziehe daraus viel auch für mich und für mein Leben und das ist einfach auch Zufriedenheit.
Und dennoch gab es sicherlich Vorbehalte. Ein ärztlicher Direktor soll erstmal gefragt haben, ja, operieren im Rollstuhl, wie kann man sich das denn vorstellen? Wie haben Sie diese Hürden dann genommen?
Ja, dieser Direktor hat sich diese Frage gestellt, aber es ist auch dieser Direktor, der mich in dieser Situation sehr gefördert hat, für das ich ihm sehr dankbar bin. Das ist mein aktueller Chef, Professor Wirz, der neu in seiner Situation als Direktor war, der auch mit der Situation eines solchen Mitarbeiters neu war und konfrontiert war, für den das auch eine Herausforderung ist, aber für den auch geringe Hürden in seinem Kopf bestanden hat und er sich die Vorstellungskraft gewidmet hat, gesagt hat, wir probieren das aus. Und dieses Entgegenkommen kann ich einfach oder konnte ich einfach nur dahingehend bestätigen, dass ich sage, ich tue das nicht für mich, sondern ich tue das auch für sein Vertrauen, was er mir geschenkt hat.
Sie sind einige Wochen jetzt in Malawi gewesen mit einem Projektteam, um dort in einem Krankenhaus praktisches Training und Lehre zu betreiben. Wie können wir uns das vorstellen, wo wir die meisten von uns so gar keine Idee von Malawi haben?
Malawi ist erstmal anders. Malawi ist eines der ärmsten Länder Afrikas. Ich glaube, dass in Afrika viele arme Länder sind. Aber Malawi ist tatsächlich ein bisschen anders. Malawi ist ein stabiles Land seit der Unabhängigkeit Ende der 60er Jahre. Es gibt eine stabile Regierung, die Verbrechensrate ist relativ niedrig. Aber es teilt sich wie alle anderen Länder ein schlechtes Gesundheitssystem. 18 Millionen Menschen, zu wenig Ärzte, zu wenig Pflege. Und es gab, als wir das Projekt aufgebaut haben, einen Neurochirurgen dort vor Ort. Jetzt kann man sagen, wozu braucht man so ein spezialisiertes Fach in einem solchen Land? Nur weil es keine spezialisierten Ärzte gibt, heißt es nicht, dass es nicht auch Erkrankungen gibt, die diese halt brauchen.
Und Menschen, die dringend versorgt werden müssen.
Ganz genau. Und deswegen haben wir gesagt, ein Arzt für 18 Millionen ist zu wenig. Wir müssen das irgendwie aufstocken mit den Mitteln, die wir einfach zur Verfügung stellen können. Wir haben dieses Projekt mit der Unterstützung der Bundesregierung, der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit und der Else Kröner Fresenius Stiftung aufgebaut. Und wir sind ein Team von Ärzten, Physiotherapeuten, Krankenschwestern, Pflegenden zum Universitätsklinikum Ulm, die dort an einem größten Krankenhaus in Malawi, dem Queen Elizabeth Central Hospital, einfach die Spezialisierung im dann in die Neurochirurgie transportieren möchten. Es gibt dort eine neurochirurgische Abteilung, eine kleine Abteilung, die dort gute Arbeit leistet, aber beschränkt Arbeit leistet. Und unser Auftrag zu verstehen, wie in unserem gemeinsamen Auftrag zu verstehen ist, ist einfach das Spektrum, Behandlungsspektrum, was dort ist, zu vergrößern, mehr Patienten zu behandeln und die Qualität der Behandlung einfach aufrechtzuerhalten.
Wie ist es dort angenommen worden? Wie wurden Sie dort aufgenommen?
Es ist tatsächlich so, dass viele Projekte, viele Länder dort tätig sind, darunter viele europäische Länder, Spanien, Schweden, England und Norwegen. Wir sind einer von vielen, wir müssen uns koordinieren. Unsere Aufgabe ist die Lehre, aber wir sehen auch, dass wir zusammen mit den anderen noch mehr tun können und das versuchen wir jetzt zu koordinieren. Wir versuchen den Operationssaal auszubauen, wir versuchen die Kinderstation auszubauen, wir versuchen vieles zu tun und das mit vereinten Kräften. Die Bedingungen dort, die sind leider im Radio nicht darstellbar, aber sie sind schlecht und damit es nicht so bleibt, versuchen wir einfach Besserung dorthin zu bringen.
Ja, wie können wir uns die Bedingungen dort vorstellen? Unter welchen Bedingungen wird dort gearbeitet?
Das Krankenhaus, in dem wir arbeiten, ist ein großes Krankenhaus. Es hat um die 1300 aufgestellte Betten. Behandelt werden aber um die 2000 Patienten. Das müssen Sie sich so vorstellen, dass in einem Krankenzimmer, was für 30 Menschen ausgelegt sind, ist dort Nummer 50, 60, 70 Patienten liegen. Das bedeutet, in einem Bett liegen 2 Patienten. Manchmal liegt auf dem Fußboden noch ein Patient. Die Angehörigen versorgen die Patienten, weil die Krankenschwestern, die es halt zu wenig gibt, sich nur noch um die wirklich medizinischen Tätigkeiten kümmern können, Medikamente ausgeben und der Rest bleibt den Angehörigen überlassen. Und in solchen Situationen kann ein Neurochirurg halt nur 1 bis 2 Operationen machen, obwohl noch viel mehr Operationen notwendig wären. Das heißt, es gibt Wartelisten, die sehr, sehr lang sind.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Professor Thomas Kapapa ist zu Gast in SWR 1 Leute. Sie unterstützen Projekte in Malawi und da gibt es viele medizinische Herausforderungen. Ziehen Sie da aktuell in Zeiten der Corona-Krise Parallelen?
Ja, ganz sicher. Wir sprachen ja schon darüber, ein Gesundheitssystem, was einen Neurochirurgen für 18 Millionen Menschen hat. Das bedeutet, dieses Gesundheitssystem ist in diesem Punkt in einer Krise, in einer maximalen Herausforderung. Es gibt insgesamt zu wenig Ärzte, zu wenig Krankenschwestern, zu wenig Physiotherapeuten. All das ist ein Gesundheitssystem unter einer Belastung. Und so sehen wir oder so sehe ich das momentan in unserem Gesundheitssystem auch. Ich bin der Meinung, wir haben ein gutes Gesundheitssystem in Deutschland, wir haben ein leistungsfähiges Gesundheitssystem in Deutschland. Sicherlich kann man über das eine und das andere diskutieren und es gibt immer Verbesserungsmöglichkeiten. Aber verglichen mit anderen europäischen Ländern glaube ich, dass wir ein gutes Gesundheitssystem haben. Aber dieses Gesundheitssystem ist auch jetzt momentan in einer Krise, steht unter einer großen Herausforderung. Aber es kann sich wappnen, es kann sich bewegen, es ist mobil und es ist anpassbar. Und dieses Anpassen, das ist etwas, wo ich sage, da gibt es Parallelen, ja.
Und Westafrika litt ja insbesondere von 2014 bis 2016 unter Ebola, auch eine Virusinfektion. Ziehen Sie auch dahingehend Parallelen?
Ebola ist in meinen Augen zwar auch eine Viruserkrankung, aber ist deutlich anders einzuordnen als tatsächlich die Infektion mit dem Coronavirus. Ich bin kein Virologe, ich bin auch kein Internist oder Spezialist für die Viren, aber ich sehe Ebola als deutlich gefährlicher an. Die Zeiten von Infektionen bis zu einer wirklich lebensbedrohlichen Situation, bis einer Krise ist deutlich kürzer. Die Rate an tödlichen Verläufen ist meines Wissens auch höher. Die Situation in solchen Ländern, in denen es ausgebrochen ist, eine Eingrenzung stattfinden zu lassen, ist aus medizinischen, aber auch aus kulturellen Gründen deutlich schwieriger. Es gibt einige Parallelen, aber ich glaube, dass wir hier in Europa mit der Corona-Situation, auch wenn sie schwer ist und auch wenn es tödliche Verläufe gibt und auch wenn es unsere Gesellschaft bewegt, doch anders umzugehen ist als mit Ebola. Wenn man das so mal salopp formulieren kann, halte ich es noch glücklich mit Corona. Also viel, viel schlimmer wäre es, wenn wir hier in Europa oder wenn wir eine Ebola-Pandemie hätten.
Ich habe heute Morgen noch mit einer Virologin aus Tübingen telefoniert und die sagte, ja, insbesondere jetzt hätte sie ein mulmiges Gefühl, weil gerade die kommenden 1-2 Wochen so entscheidend sind, weil sich dann herausstellt, ob diese Maßnahmen überhaupt auch greifen. Geht es Ihnen dahingehend ähnlich?
Ja, ich glaube, dass unser Verständnis von dem, was jetzt vorgeht, auch in unserer Gesellschaft und in jedem selber, sich ja rapide geändert haben in den letzten 14 Tagen und besonders in der letzten Woche. Es ist kaum vorhersehbar, wie schnell sich die Situation ändert. Wir sagen mal, wir denken von Tag zu Tag. Und ich glaube schon, dass es in 14 Tagen unser Erkenntnis und unser Gedenken retrospektiv wieder ganz anders sein wird. Das heißt, ich stelle mich ein, dass es zu Veränderungen kommt, gesellschaftlich und medizinisch in den nächsten 14 Tagen, dass eine Erkrankungszahl deutlich steigen wird und wir uns in unserer Gesellschaft einfach auch nochmal deutlich mehr anstrengen und anpassen müssen auf diese Situation. Das wird in den nächsten 14 Tagen medizinisch und gesellschaftlich auf uns zukommen.
Die Ausgangssperre wird diskutiert. Es gibt ja bereits Städte in Bayern zum Beispiel, wo eine Ausgangssperre verhängt wurde. Haben Sie eine Einstellung dazu?
Es wird in der Gesellschaft diskutiert, welchen Effekt, welche Effizienz tatsächlich verschiedene Maßnahmen haben, Grenzschließungen, Ein- oder Ausgangssperren. Ich glaube, dass man das tatsächlich erst im Nachhinein beurteilen kann. Die Frage ist doch, wenn wir nach vorne denken, wenn wir nach vorne gucken, welche Möglichkeiten haben wir denn, um das Maximale an Schutz in der Bevölkerung zu bieten? Und ich glaube, da muss man auch maximal denken, denn die Situation, die auf uns zukommt, ist bisher noch so noch nicht gewesen. Und dahingehend müssen wir diese Maßnahmen einfach auch mit einschließen. Und ich glaube, wir sollten eine persönliche Freiheit oder eine persönliche Freiheit nicht so hoch einschließen wie eine oder hoch ansehen wie eine persönliche Gesundheit. Denn schlussendlich betrifft es uns, wie gesagt, alle. Es betrifft uns alle.
Sie sind mit 4 Jahren aus Malawi nach Ostfriesland gekommen. Was ist das Erste, was Sie aus Ostfriesland jetzt vor Augen haben?
Wir hatten ein Haus, das war so, ich glaube, 1,5 bis 2 Kilometer tatsächlich hinterm Deich. Und wenn man in der Küche stand oder im Wohnzimmer stand, dann aus dem Richtung Nordsee guckte, dann konnte man immer die Schiffe dran vorbeistehen. Das ist für mich so meine Kindheitserinnerung an Ostfriesland. Wir hatten keinen Sommer. Sommer waren die 7 Tage, in denen die Sonne durchweg schien und die Temperaturen über 22 Grad waren. Wir hatten nette Leute. Wir hatten es ganz nah nach Holland. Wir sind häufig mal nach Holland oder auch nach Borkum oder ostfriesischen Inseln. Das ist so für mich Ostfriesland.
Waren Sie zu jung, um einen Kulturschock zu bekommen?
Ich denke schon. Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Gefühl. Ich war so jung, dass Ostfriesland für mich die Heimat geworden ist. Und für mich ist das tatsächlich, auch wenn ich jetzt dort hinfahre und meine Freunde besuche, dann ist das nach Hause kommen. Das ist schon ein Stück Heimat.
Wie war das für Ihre Eltern, nach Ostfriesland zu gehen aus Malawi? Die hatten sich in Deutschland kennengelernt, glaube ich, ne?
Ja, tatsächlich. Meine Eltern haben sich nicht in Malawi kennengelernt, sondern hier in Deutschland. Ostfriesland ist ein Ort gewesen, den mein Vater, glaube ich, für uns ausgesucht hat, weil er dort Arbeit gekriegt hat. Das war Anfang der 80er Jahre. Ein Ort, in dem er gerne gearbeitet hat, in dem er sich auch gerne unter Leuten gegeben hat, weil die ostfriesische Seele ihm da sehr nahe lag. Wir haben da, so wie ich es in Erinnerung habe, sehr gern gelebt. Also es war ein schönes Leben.
Was haben Sie Ostfriesisches in sich?
Ja, ich glaube, dass ich meine Direktheit, doch manchmal auch forsches Mundwerk daher habe, aber manchmal habe ich auch die Stille in mir, diese ostfriesische Stille. Ich kann auch mal neben jemandem sitzen, 2 Stunden lang und nichts sagen, aber trotzdem nicht unfreundlich sein.
Aber Sie sind nicht Angler geworden, oder?
Nein, ich bin nicht Angler geworden, aber ich liebe das Wasser. Ich könnte mir zum Beispiel nicht vorstellen, in einer Stadt zu leben, in der es keinen Fluss oder keinen See gibt oder so. Ich brauche das Wasser schon, deswegen fühle ich mich auch so wohl in Ulm.
Ja. Wie kam dann die Entscheidung, nach Ulm zu gehen? Sie waren vorher in Hannover.
Ich habe in Hannover studiert. Für einen Ostfriesen bin ich ins Ausland gegangen, habe dort studiert. Beruflich war das der Grund. Ich bin damals mit meinem Oberarzt, der in Hannover auch war, bin ich nach Ulm gegangen. Und die Idee war eigentlich nur 3 bis 4 Jahre dort zu bleiben und dann zurück nach Hannover. Aber ich fühlte mich wohl. Meine Frau ist aus Lübeck nach Ulm dann gekommen.
War das ein Kulturschock?
Für meine Frau schon. Die ist Hannoveranerin und am Anfang war das tatsächlich ein Kulturschock. Sie hat ihre erste Arbeitsstelle auf der Alp gehabt und hatte da auch schon ein sprachliches Problem, aber wir haben uns da angepasst und fühlen uns eigentlich ganz wohl.
Wir bleiben für euch da, bitte bleibt für uns daheim. Damit rufen Klinikmitarbeiter des Klinikverbunds Südwest in Sindelfingen zur Solidarität mit Risikogruppen auf. Da gibt es große Plakate dann auch und jeder hält einen Zettel hoch. Professor Thomas Kapapa in SWR 1 Leute, gibt es das bei Ihnen am Universitätsklinikum in Ulm auch?
Mir sind diese Plakate und diese Aktion gestern aufgefallen. Ich habe jetzt noch keins von unserem Team oder unseren Ärzten und Pflegenden gesehen. Aber das Verständnis und die Meinung dessen, die ist durchweg da.
Und die Mitarbeiter in den Kliniken, die sind gerade extremst gefordert, wie natürlich auch in anderen Branchen, die gerade wichtig sind. Haben Sie den Eindruck, das wird auch dort von Patienten wertgeschätzt und auch von Angehörigen?
Ja, also es ist eine enorme Umstellung für Patienten im Bereich Medizin, aber auch im Bereich Service. Zum Beispiel sind die Kiosk geschlossen, sind die Eingänge reduziert. All das wird von den Patienten nicht nur einfach hingenommen, sondern man begegnet uns auch mit Verständnis, dass Patienten an der Ambulanz weiterhin behandelt werden, wird stark honoriert. Sie sagen herzlichen Dank auch, wenn sie ins Zimmer kommen. das Verständnis dafür, wie wir arbeiten und dass wir weiterarbeiten und vor allem die Dankbarkeit, die ist da, auf alle Fälle.
Angehörige können nicht mehr so rein, wie sie es gewohnt waren. Ist Ihre Aufgabe jetzt umso wichtiger, um dann auch Geborgenheit beispielsweise oder Sicherheit zu vermitteln?
Auf beiden Seiten. Zum einen ist es eine Vorsichtsmaßnahme, die erklärt werden muss. Die Angehörigen möchten natürlich rein und möchten wissen, wie es ihren Angehörigen geht. Aber zum anderen muss das von uns, den Angehörigen und auch den Patienten erklärt werden. Es muss den Angehörigen, die draußen vor dem Zimmer oder im Krankenhaus warten, einfach auch vermittelt werden, dass wir uns trotzdem kümmern, dass wir die Wärme, die ein Behandelter, die Pflege, die Physiotherapeuten, alle, die in dieser Behandlung involviert sind, dass wir die trotzdem geben, dass wir nicht nur uns um Corona kümmern, sondern dass wir uns um alle Patienten gleich kümmern und alle Patienten auch so in der sozialen Wärme auch auffangen.
Und dennoch gibt es ja immer Ausnahmeregelungen. Wie sehen die konkret aus?
Ganz einfach. Die Kinderklinik zum Beispiel. Die Kinderklinik kann nicht sagen, Kinder werden aufgenommen und die Eltern dürfen nicht dabei sein. Das geht nicht. Ne? Wir sind hier da auch auf die Mithilfe und auf die Mitbehandlung der Eltern angewiesen. Das heißt, hier gibt es Ausnahmen. Es gibt Ausnahmen, wenn es besonders schwer kranke Patienten sind, die einfach auch eine Betreuung, eine seelische, soziale Betreuung auch brauchen. All das sind Einzelfälle, die wir abklären und da gibt es natürlich ein Besuchsrecht.
Und wir wollten über ganz besondere Patienten sprechen, denn die gibt es im Klinikalltag natürlich auch. Wer ist Ihnen da besonders im Gedächtnis hängen geblieben?
Ich habe eine Patientin, die schon etwas älter war und ich habe einen doch jungen Patienten, sehr jung, der war 2 Jahre alt, die sind mir beide in Erinnerung geblieben. Die ältere Patientin ist eine Patientin gewesen, die Brustkrebs hatte und da eine Absiedlung, eine Metastase in der Brustwirbelsäule, sie hat einen Querschnitt, eine Querschnittslähmung dadurch. Und obwohl wir medizinisch das Beste geleistet haben, was wir konnten, konnten wir trotzdem die Mobilität in die Beine nicht zurückbringen. Und die Patientin hat, anders als ich es sonst kenne, nach 2 bis 3 Tagen nicht so tiefen seelischen Fall gehabt, wie ich es erwartet hätte, sondern sie sagte, das ist eine andere Lebenssituation. Das ist mein Leben, ich muss damit auch sagen, das ist eine andere Lebenssituation und damit kämpfe ich trotzdem weiter und damit lebe ich auch trotzdem weiter. Das war eine Auffassung, die mich sehr begeistert hat, auch in ihrem Alter, dass sie halt nicht losgelassen hat von dem, was sie bewegt.
Ist das etwas, was man auf ihr Leben auch beziehen kann? Denn Sie sitzen ja auch seit Ihrer Kindheit im Rollstuhl und ich glaube, Sie haben das nicht hinterfragt, oder?
Bedingt ist da der Vergleich möglich. Da ich es ja nicht anders kenne, ist das Leben, so wie ich es führe, für mich normal. Aber ich glaube, es ist ein erheblich einschneidendes Moment, wenn man Fußgänger ist. Und unsere Gesellschaft ist nun mal auf Fußgänger eingestellt. Und das dann nicht mehr kann. Man kann die Treppe nicht mehr benutzen. Man kommt in den manchen Laden nicht mehr hinein. Und
der Verlust ist umso größer.
Der Verlust ist größer. Die Patientin hat das sofort verstanden, aber trotzdem gesagt, es ist ja trotzdem ein anderes Leben möglich. Und der kleine Patient, der mir in Erinnerung geblieben ist, ist ein kleiner Junge, der eine Krebserkrankung hatte. Der hat einen Hirntumor, den wir operiert haben, der danach nicht mehr gesprochen hat. Aber der trotzdem sozial zugänglich war. Er hat mit mir gelacht, er hat mit mir gespielt und das zeigte mir einfach, dieser kleine Mensch, obwohl er nicht sprechen konnte, vielleicht auch nicht sprechen wollte, war aber trotzdem in seinem Leben so, dass er trotzdem Freude an sozialen Kontakten und Leben hatte.
Zeigt so sehr, wie wichtig das Annehmen in so einer Situation natürlich auch ist. Aber Das ist natürlich auch nicht jedem gegeben. Haben Sie aufgrund Ihrer Erfahrung festgestellt, was dabei helfen kann?
Eine große Hilfe sind immer Menschen um einen herum. Kein Mensch ist eine Insel. Und wenn Menschen um einen herum einem nicht unbedingt die Last abnehmen, aber die Last erkennen und sagen, das ist jetzt eine schwierige Situation, aber du kommst da durch und das Leben mit einem begehen, dann fällt es vielen Menschen einfacher. Ich meine nicht Mitleid, sondern ich meine,
dann würde man sich ja über jemanden stellen. Genau. Also Mitgefühl ist das, was gefordert ist. Genau. Wie geht denn Ihr Tag heute noch weiter?
Ich habe an diesem heutigen Tag tatsächlich nicht vor, nochmal in die Klinik zu gehen, sondern ich habe einen Urlaubstag. Ich werde nach Hause gehen und auch zu Hause bleiben. Ich werde tatsächlich, ich habe eine kleine Terrasse und werde die auf den Frühling einstellen. So ein kleines Hobby von mir, so ein bisschen Gärtnerei machen.
Und heute ist, glaube ich, noch eine ganz gute Gelegenheit dafür. Dann herzlichen Dank für Ihren Besuch in SWR1 Leute, Professor Thomas Kapapa.
Vielen Dank.